Grüß Gott, liebe Zuhörer, willkommen in der Lebenshilfe. Heute sprechen wir über die Hospizarbeit, begleiten im Leben und im Sterben. Die Mitarbeiter der Hospizdienste, liebe Zuhörer, begleiten Sterbende und deren Angehörige entweder zu Hause in Krankenhäusern, Altenheimen oder Hospizeinrichtungen auf ihrem letzten Weg im irdischen Leben. Und auch anschließend stehen sie den trauernden Angehörigen zur Seite. Immer mehr Menschen nehmen diesen wichtigen Dienst an. Man spricht auch von der Hospizbewegung. In der heutigen Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir Ihnen die Hospizarbeit näher bringen. Wir wollen Vertrauen schaffen. Mein heutiger Gast ist die Leiterin der ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes der Malteser in Eichstätt. Sie bereitet Hospizhelfer auf ihren wichtigen Dienst an kranken und sterbenden Menschen vor. Sie koordiniert die Einsätze und betreut die Hospizhelfer bei all ihren Fragen. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon in Eichstätt Irene Stiegler. Grüß Sie Gott, Frau Stiegler.
Grüß Gott.
Seit mehr als 20 Jahren sind Sie jetzt schon im Bereich Sterbebegleitung tätig. Beruflich gesehen, also mit Tod und Trauer konfrontiert. Und Sie sagen selber dabei, Ihnen ist es Ihnen ganz wichtig, ein Netzwerk zu schaffen. Meine erste Frage zielt so auf das Persönliche ab, Frau Stiegler. Woher nehmen Sie die Kraft? Was ist Ihre Motivation für diese doch so wichtige und wertvolle Aufgabe und Arbeit?
Ja, zum einen ist natürlich die Motivation mein eigener Glaube. Also meine Überzeugung, Sterbende zu begleiten, dann ist natürlich auch eine Motivation für mich, den Sterbenden es näher zu bringen und den Angehörigen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Erleichterungen es auch für sie gibt in dieser Lebenszeit.
Und Sie sagen selbst, dabei ist es Ihnen dann wichtig, auch ein Netzwerk aufzubauen. Aus was besteht denn das Netzwerk und warum?
Das Netzwerk ist in erster Linie natürlich die Familie. Also das heißt Freunde und Angehörige, die den Sterbenden begleiten. In dem Kontext, also der Sterbende dann auch lebt, zu Hause oder in einer stationären Einrichtung. Und es ist deswegen wichtig, dieses Netzwerk dann vor allem auch mit dem Hausarzt aufzubauen. Also inwieweit ist der Hausarzt zum Beispiel auch bereit, die Begleitung mit zu betreuen? Dann ist natürlich auch wichtig, den Sozialdienst mit einzuschalten, die Sozialstation, der sich um die Pflege kümmert, denn das macht natürlich einen Hospizdienst nicht. Manchmal ist auch das Thema Ernährung eine ganz wichtige Rolle und natürlich der Bereich der Seelsorge, sodass wir natürlich auch mit den örtlichen Seelsorgern zusammenarbeiten.
Sie sagten eben schon, dass ein Motor, warum Sie diese Arbeit tun, auch Ihr Glaube ist. Nun, wenn ich aber richtig informiert bin, ist eine Glaubensvermittlung gehört, aber nicht zu den Aufgaben von Hospizhelfern, oder?
Nein, es ist keine Glaubensvermittlung in dem Sinn, sondern es ist so, es sind ja vier Säulen der hospizlichen Begleitung. Das eine ist das Psychosoziale, der psychosoziale Aspekt, und der andere ist natürlich auch der spirituelle Beistand, in dem der Glaube eine Rolle spielen kann, wenn der Mensch sich vom Glauben getragen fühlt oder wieder seinen Weg dorthin findet. Also der Sterbende gibt uns vor, inwieweit er einen Beistand möchte in spiritueller Hinsicht. Und es kann zum einen natürlich der Glaube sein, das Gebet, das kann aber auch die Natur sein. Also je nachdem, wo der Mensch für sich sagt, da finde ich meine Heimat, das gibt mir etwas, so habe ich meine Lebenskrisen bisher vielleicht bewältigt. Und da wird er auch wieder einen Rückgriff auf seine, ja, auf seine Spiritualität finden.
Also wenn Sie sagen, Hospizarbeit begleiten im Leben und im Sterben, dann gehen Sie als Koordinatorin oder auch Ihre Mitarbeiter schauen ganz individuell, wer ist das? Wer steht mir da gegenüber? Wer liegt mir dort gegenüber? Was ist das für ein Mensch?
Es ist so, dass eben das ganz Entscheidende das Erstgespräch ist. Also die Kontakte finden statt, manchmal über die Menschen selbst, die sehr krank sind, die sich informieren möchten schon im Vorfeld. Die Angehörigen, die Freunde, die Hausärzte, je nachdem, oder die Sozialstation, das Pflegepersonal. Und dann findet erstmal ein Erstgespräch statt. Sprich, ich mache einen Termin aus mit der Familie. Die Familie lädt uns ein. Ich gehe zuerst hin, ich oder eine Kollegin, es gibt auch ehrenamtliche Koordinatorinnen bei uns, Und in diesem Erstgespräch schauen wir einfach mal, wie ist so die Geschichte, die familiäre Geschichte, die Bedürfnisse, wie ist die Krankheitsgeschichte, das soziale Umfeld, ne? Wer ist noch mit dabei, inwieweit brauchen die Leute Unterstützung, ob es ist im Reich der Bereich der Pflege oder geht es um Sachinformationen, zum Beispiel, wie viele Stunden können sie Entlastung bieten, was kostet es, ja, also all diese Dinge. Wir gucken natürlich ganz stark auch der sterbende Mensch, will er überhaupt eine Begleitung oder brauchen die Angehörigen mehr Begleitung?
Ah, das gibt es auch, dass Hospizhelfer mehr dann in der Angehörigenarbeit tätig sind und anstatt am Sterbebett zu sitzen.
Es ist so, Sie dürfen sich das Sterbebett nicht so vorstellen, dass ein Hospizhelfer gerufen wird, wenn der Mensch im Bett liegt und jetzt auf sein Sterben wartet.
Okay.
Also diese letzten Stunden oder Tage, das ist auch manchmal der Fall. Aber es ist so, dass wir sehr oft schon im Vorfeld geholt werden. Das heißt, dass sich Angehörige informieren, über welche Möglichkeiten gibt es für mich, wie kann ich Entlastung für mich schaffen. Denn es ist so, dass die letzten Tage, Wochen oder auch Monate für Angehörige sehr anstrengend sind. Viele müssen arbeiten. Es ist so, dass der Schlafrhythmus oft ganz durcheinander ist. Die Menschen können oft gar nicht mehr schlafen und haben die Kraft oft gar nicht mehr. Und dann treten zum Beispiel Ehrenamtliche mit in den Hintergrund ganz praktisch mit ein und machen zum Beispiel mal eine Sitzwache, eine Nachtwache, sodass zum Beispiel der Angehörige sich ausruhen kann, um wieder Kraft zu finden, um bei seinen Angehörigen zu sein.
Da sind wir jetzt auch gleich schon bei den Aufgaben einer Hospizeinrichtung. Also Ihre Aufgabe ist es nicht, in der letzten Sterbestunde des Sterbenden dabei zu sein, sondern Sie springen schon sehr weit im Vorfeld ein. Kommen wir doch zu der Frage, wann kann ich Sie denn holen als Angehöriger oder auch vielleicht als Selbstbetroffener? Wann sollte ich einen Hospizdienst einschalten?
In dem Moment, wo ich mich mit den Fragen Sterben, Tod und Trauer beschäftige. Es ist so, dass viele schon lange vorher anrufen, manchmal auch schon 2-3 Jahre vorher anrufen und sagen, welche Möglichkeiten gibt's? Beispiel, wenn zum Beispiel in einer Familie die Mutter oder der Vater von schwerer Krankheit betroffen sind. Man weiß oft nicht, ob diese Krankheit jetzt zum Tode führen wird oder ob ein Weiterleben einfach noch viele Jahre möglich ist, was ja auch gut ist. Aber viele machen sich Gedanken, welche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel, wenn es darum geht, wie wird es mit meinen Kindern weitergehen? Gibt es eine Trauergruppe für meine Kinder? Also das sind zum Beispiel auch Fragen, die einfach hier sind. Oder auch das Thema Patientenverfügung. Ja, das sind alles Lebensfragen, wo Menschen sich damit auseinandersetzen, wenn es vielleicht mal so weit sein wird, was kann ich dann tun? Und ja.
Wenn ich mich schon so früh an einen Hospizdienst wende, frage ich mich natürlich auch, was kostet es denn, wenn ich den Dienst in Anspruch nehme und auch erstmal so Rechtsfragen stelle?
Also es ist so, dass grundsätzlich Hospizdienste sind alle Begleitungen sind ehrenamtlich. Das heißt, es kostet für die Angehörigen, für die Familien kostet es gar nichts. Sie sind religionsunabhängig und sie unterliegen natürlich immer absolut der Schweigepflicht. Ehrenamt wie Hauptamt.
Also ein Hospizdienst kann in Anspruch genommen werden in dem Moment, wo ich mich mit dem Thema Tod auseinandersetze. Die Motivation kann unterschiedlich sein, eine schwere Erkrankung oder einfach, weil ich im Bekannten- und Verwandtenkreis gerade mit diesem Thema konfrontiert bin.
Genau.
Ich kann mich also vertrauensvoll mit meinen Fragen über das Sterben, was über seelsorgerliche Fragen hinausgeht, an Sie, an einen Hospizdienst wenden.
Es ist ja, genau, und es ist ja auch so, dass viele Angehörige oder Freunde sich einfach mal, ja, einfach informieren, welche Möglichkeiten gibt's. Und es reicht vielen Angehörigen oft auch, dass sie im Hintergrund den Gedanken haben, da könnte ich ja anrufen, wenn etwas ist. Oder da käme jemand.
Ja.
Und wir machen dann oft am Anfang schon ein Erstgespräch mit den Angehörigen. Also das ist schon wichtig dann, wenn es eben um eine Begleitung geht. Aber dann letztendlich steigern wir oft die Besuche. Also das vereinbart dann der Hospizhelfer mit den Angehörigen, also sprich mit dem Sterbenden und seiner Familie, wann wird wo welche Hilfe benötigt.
Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Wir Menschen neigen ja dazu, Frau Stiegler, und das kennen Sie bestimmt als Koordinatorin, des Malteser Hilfsdienstes oder wie nennen Sie das?
Palliativberatungsdienst.
Genau, der ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst ist der Malteser. Kennen Sie das bestimmt, dass die Menschen manchmal auch dazu neigen, zu spät zu kommen und Sie sagen, ach, bei den Fragen, da hätte ich Ihnen doch helfen können.
Das sagen wir natürlich nicht, denn das würde ja bei den Menschen wieder so eine Schuld erwecken.
Das
also
stimmt.
Dieses Thema hätte ich, ne? Und das wollen wir ja genau abmildern.
Aber heute wollen wir ja mit der Sendung auch erreichen, ein bisschen Hürden abzubauen.
Ja.
Und deswegen wäre jetzt meine nächste Frage an Sie. Bei welchen Fragen, bei welchen Problemen, bei welchen Hürden, die auftreten im Krankheitsprozess, im Sterbeprozess, wo können Sie konkret Hilfestellungen geben?
Also es ist zum einen so, wir sind ein Hospizdienst und ein Palliativberatungsdienst. Also wir vereinen im Endeffekt das Netzwerk schon bei uns. Die Hospizarbeit, das machen die ehrenamtlichen Hospizhelfer. Das heißt in der Form, dass sie zum Beispiel Sitzwachen anbieten, auch Nachtwachen. Also ohne, dass sie pflegerisch arbeiten. Was nicht heißt, dass sie nicht mal eine Mundpflege machen oder vielleicht eine Einlage wechseln, je nachdem, oder was zu trinken geben. Es ist kein Ersatz für Pflege eben in dem Sinn. Dann ist es so, dass zum Beispiel das Angehörigengespräch sehr wichtig ist. Es ist zum Beispiel auch wichtig, dass wir einfach dann wissen, die Angehörigen, ich kann jetzt die Hospizhelferin anrufen, wir haben guten Kontakt. Wenn ich Gedanken habe, wenn ich Fragen habe, wenn ich unsicher bin, wenn sich bei ihm was verändert. Denn diese Beziehung zwischen dem Hospizhelfer und den Angehörigen wird mit der Zeit so eng und es geht oft ganz, ganz schnell, dass eine große Vertrautheit entsteht und es ist für die Familien einfach eine Sicherheit zu wissen, da kann ich jederzeit anrufen. Also es ist dann so, dass wir dann eine 24-Stunden-Begleitung aufrechterhalten.
Das während heißt, der auch Begleitung. In der Nachtzeit.
Auch in der Nacht.
Ja.
Mhm. Und oft genügt es, den Angehörigen zu wissen, ich kann jemanden anrufen.
Mhm.
Das ist eine Sicherheit einfach. Ja? Ich weiß, ich kann, aber ich muss nicht. Ja? Aber ich habe noch jemanden. Und es reicht vielen und viele schaffen ganz viel allein. Und das andere ist natürlich, der Hospizhelfer bringt eines mit, er hat Zeit. Also es ist ein Ehrenamt, er bringt seine Zeit mit, die er den Familien zur Verfügung stellt. Und es ist einfach, es ist eine Lebensbegleitung. Wenn zum Beispiel der Ehemann ist erkrankt, schwer erkrankt, sterbend, die Ehefrau muss vielleicht einfach mal raus, mal ein Cappuccino trinken, mit einer Freundin spazieren gehen oder möchte sich vielleicht einfach mal in die Sauna begeben, mal 2 Stunden. Dann weiß sie, die Hospizhelferin bleibt bei ihrem Mann, ne? Also es sind ganz alltägliche Dinge.
Und Sie sagen, der Hospizhelfer hat Zeit.
Ja, das ist ganz elementar. Das ist der Unterschied heute, wenn man sagt, man hat einen Pflegedienst, der zu Hause gut pflegt, aber die haben ja nicht die Zeit.
Mhm.
Ne? Und ein ehrenamtlicher Hospizhelfer hat Zeit.
Das heißt, er kommt nicht nur 10 Minuten, nicht nur 20 Minuten, sondern schon noch mal einige Stunden.
Es sind oft einige Stunden und es steigert sich.
Mhm.
Manchmal, wenn die Situation sich dann verbessert, also dass es dem Menschen wieder besser geht, dann kann es auch sein, dass man zum Beispiel sagt, man kommt nur alle 2 Wochen oder jede Woche einmal vorbei. Wenn dann wieder mehr Zeitbedarf da ist, dann kommt er wieder öfter. Oder die Familie kommt, die Angehörigen kommen aus München, aus dem Ausland oft, wie die Welt eben so heute ist. Und sie sind im Urlaub hier, dann zieht sich der Hospizhelfer wieder ein Stück weit zurück. Also letztendlich ist eigentlich nicht das Ansinnen von uns, dass der Hospizhelfer im Sterben da ist oder er den Sterbenden begleitet in dem Sinn, sondern dass wir die Angehörigen befähigen, dass sie es tun.
Also
wir wollen sie stärken und entlasten, dass sie es wieder tun.
Also der Hospizhelfer muss auch ein Mensch sein, der sich jederzeit zurücknehmen kann.
Ja. Das ist eines der Ziele in der Vorbereitung.
Genau, und da werden wir auch gleich bei der Ausbildung beziehungsweise bei der Vorbereitung auf den Hospizdienst.
Mhm.
Wie bereiten Sie die Mitarbeiter doch auch auf diesen Dienst vor?
Also wir haben zum einen, sind gewisse Voraussetzungen einfach da, dass man sagt, sind Sie zum Beispiel bereit, sich persönlich mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer auseinanderzusetzen? Also das heißt, es betrifft ja immer mich selber.
Mhm.
Zuerst muss ich mir über meine eigene Trauer klar werden, dann kann ich erst zu Sterbenden hingehen, ne, und ihren Angehörigen. Dann ist natürlich auch wichtig, dass sie reflektieren und dass sie die Haltung von den Menschen, die wir begleiten, respektieren. Dann eine gewisse Haltung entwickeln, eine hospizliche Haltung entwickeln und auch lernen, sich selber zurückzunehmen und die Bedürfnisse des Sterbenden und seiner Angehörigen in den Mittelpunkt zu stellen. Also es geht nicht um mein Denken, um mein Fühlen, sondern es geht in dem Moment in der Familie darum, was braucht der Sterbende und seine Angehörigen. Denn ich als Helfer kann es dann außen, also ich kann es dann in Begleitung vom Hospizteam, meine Dinge klären, in Fallarbeit und in Supervision.
Wie lange dauert denn in der Regel solch eine Vorbereitung, Frau Stiegler?
Also es sind circa 100 Stunden. Wir haben, offiziell heißt Deutschland 100 Stunden, wir haben so 115 Stunden hier in Eichstätt und das geht über 8 bis 10 Monate. Also es verteilt sich.
Also man kann sagen, schon geht schon fast so auf ein Jahr hin, dass der Hospizhelfer ausgebildet wird. Sie haben eben schon auch von der Zeit gesprochen, dass der Hospizhelfer Zeit mitbringt. Also das wäre auch eine wichtige Voraussetzung, dass er sagt, ich kann mein Leben jederzeit so einrichten, dass wenn ich in einer Familie jetzt intensiv eingebunden bin, dass ich meine Verpflichtungen, die ich vielleicht privat habe, ein Stück zurückstellen kann.
Ja. Also es ist so, wir geben im Erstgespräch überhaupt, die Leute informieren sich zuerst mal und wir klären dann einige Dinge. Da ist es so, dass wir den Teilnehmern, also den Interessierten, erstmal einen Fragebogen zuschicken. Und diesen Fragebogen, da sollen sie einfach für sich mal überlegen, inwieweit sie sich einbringen. Sprich zum einen so die persönliche Lebenssituation, also Zeit, dann zum Beispiel auch das Einverständnis von der Familie. Denn es bringt nichts, wenn zum Beispiel mein Ehepartner total dagegen ist. Ja, und ich komme dann vielleicht nachts von einer Begleitung heim, bin traurig, weine vielleicht, möchte mit jemandem sprechen und mein Ehepartner hat kein Verständnis. Also dann wird es eng. Ne? Mhm. Dann ist es einfach schwierig.
Da sind wir schon bei einer wichtigen Voraussetzung auch.
Das ist also ganz wichtig. Dann auch die Familie, also sind noch kleine Kinder da, also wie ist die Situation? Oder manche haben vielleicht schon sehr viel Ehrenamt, ne? Oder haben viele Pflegefälle zu Hause, wo ich dann, oder wenn zum Beispiel die eine Trauer, ein Verlust, also ein Sterben in der Familie selber war, haben manche das Bedürfnis, sehr schnell anderen zu helfen. Wo ich dann schon sage, nehmen Sie erstmal Zeit für sich. Also warten Sie vielleicht mal ein Jahr, genießen Sie erstmal das Leben. Ne? Kommen Sie aus Ihrer Trauer auch raus. Nehmen Sie Zeit für sich und gehen Sie dann später in die Hospizarbeit.
Wobei, grundsätzlich gesehen ist eine eigene Erfahrung mit dem Umgang mit dem Tod und der Trauer schon auch eine gute Voraussetzung, um später im Hospizdienst selbst tätig zu sein, oder?
Ja, es ist zum einen sicherlich eine gute Voraussetzung, jedoch ist es schwierig, wenn man sich selber noch in der Zeit der Trauer, also befindet, ganz frische Trauer in sich trägt, dann braucht man ja die Kraft für sich selber. Dann kann ich ja nicht die Kraft weitergeben, weil ich sie ja gar nicht habe. Dann komme ich ja zu Vermischungen. Wenn ich dann in eine Familie komme, wo so viel Trauer ist, dann ist es so, dass ich nicht frei geben kann, sondern ich bin dann mit mir beschäftigt und dann kann ich nicht Unterstützung sein, sondern bin eher Belastung. Mhm.
Ja. Aber das klären Sie, das erspüren Sie sicherlich im Vorgespräch, wenn Sie jetzt schon seit 20 Jahren in dem Bereich tätig sind.
Genau.
Nun, gehen wir weiter. Jetzt sind die Voraussetzungen soweit geklärt. Man ist bereit, ausgebildet zu werden oder sich darauf vorzubereiten, auf diesen Dienst. Wie sieht denn jetzt nun ganz praktisch die Vorbereitung aus? Muss ich da auch ein bisschen die Schulbank drücken, wenn ich Hospizhelfer werden möchte?
Ja, teilweise, aber nicht zu sehr. Also es ist auch sehr lustig, ja. Es ist auch viel Fröhlichkeit, viel Humor dabei.
Ich habe schon gehört, es werden auch Rollenspiele gemacht, hat mir jemand erzählt.
Ja, das stimmt. Also es ist immer Humor mit dabei. Das ist zum Beispiel,
also ist trotz des ernsten Themas, der Ernsthaftigkeit.
Ja. Ja, es ist so, dass zum einen die Inhalte, also Schulbankdrücken, teilweise. Ja, also wir sitzen schon mal in einem Stuhlkreis und nicht hinter der Schulbank. Mhm. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und also die Inhalte von der Befähigungsphase, wie wir es auch nennen, das ist zum einen natürlich die eigene Biografie, dass man die anschaut. Also welche persönlichen Erlebnisse habe ich? Welche Gefühlswelten, welche Ängste und Hoffnungen tragen mich? Und dann natürlich auch das Thema Helferpersönlichkeit, ne? Also bin ich zum Beispiel in der Lage oder welche Möglichkeiten gibt es für mich, Hilfe zu geben oder diese auch anzunehmen, ne? Dann ist das Thema Kraftquellen in dem Zusammenhang sehr wichtig. Auch ein ganz elementarer Bereich ist die Spiritualität und Religiosität. Also welche Glaubenswege gibt es? Wir sind ja so unterschiedlich. Welche Gottesbilder, dann auch religiöse Bilder und Symbole, die Sakramente, Rituale, Bräuche, also ganz lebendige Dinge. Mhm. Dann natürlich auch, wie gehe ich damit um mit weltanschaulichen Überzeugungen, mhm. also die sich von meinen eigenen zum Beispiel unterscheiden. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, also da hinzugucken, hinzuschauen. Dann der Aspekt Umgang und Trauer, also wie gehe ich mit Trennung und Verlusten um? Welche Strategien gibt es überhaupt zur Trauerbewältigung? Denn ein Angehöriger oder ein sterbender Mensch ist ja auch ein Trauernder. Ne? Also ein Sterbender ist ein Trauernder in dem Moment, weil er sich ja von seinem Leben verabschieden wird oder muss. Und elementar auch Kontakt und Kommunikation. Wie nehme ich Kontakt auf? Wie kommuniziere ich? Mhm. Ne? Also sich einfühlen und mitgehen mit den Menschen, Körpersprache. Aktives Hinschauen, auch aktives Zuhören. Also das Zuhören ist für viele ganz schwierig. Zuhörübungen machen wir ganz elementar viel, weil wir oft beim Zuhören den Fehler machen, dass wir schon in Gedanken weiter sind und schon wieder einen Ratschlag parat haben. Ne? Mhm. Also da muss man immer ein bisschen üben. Dann das Hospizkonzept selbst ist wichtig. Dass man einfach weiß, was ist der Hintergrund, die Geschichte, Stand und überhaupt welche Formen gibt es in der Hospizbewegung. Und natürlich das Thema Schmerztherapie, Symptomkontrolle gehört mit rein, spielt jetzt immer eine wichtigere Rolle. Mhm. Die ethisch-rechtlichen Fragen, ja, da gibt es sehr viel.
Muss ich denn auch medizinische Kenntnisse vielleicht mitbringen? Wäre das von Vorteil oder sagen Sie nein, das kann man getrost dann den Palliativmedizinern überlassen?
Also es ist nicht von Vorteil. Also es ist so, dass ein Hospizhelfer reicht, wenn er zum Beispiel sagt, zum Beispiel wir hatten das kürzlich in einem Pflegeheim, da hat die Hospizhelferin gesagt, ja, ich gehe jetzt dorthin, aber er hat immer so ein schmerzverzerrtes Gesicht. Ich glaube, der hat Schmerzen und es hat gereicht. Und dann bin ich hin mhm. und habe mich einfach mal erkundigt, denn das ist dann meine Aufgabe, in Verbindung zu treten mit dem Hausarzt. Mhm. Ne?
Also als Hospizhelfer muss ich jetzt keine Nein. Angst haben, dass ich jetzt, wenn mir medizinische Kenntnisse fehlen und ich vergesse dann womöglich schnell Bescheid zu sagen, wenn irgendetwas ist, da muss ich keine Befürchtungen haben. Mhm. Es reichen schon so einfache Äußerungen
genau.
oder so eine einfache Wahrnehmung und die ist ja auch oftmals
die
schon
wird
auch
ja
am
geschult.
Besten.
Genau, ja. das ist ja genau das Wichtige, dass wir das eben bei sich ausschulen. Das ist auch Teil in dem Vorbereitungsseminaren. Also Verantwortung weitergeben, meine Grenzen und wie verändert sich der Mensch?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir sprechen heute über die Hospizarbeit, begleiten im Leben und im Sterben. Das ist unser Thema heute. Eingeladen haben wir für Sie die Leiterin des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes der Malteser in Eichstätt. Ich spreche mit Irene Stiegler. Mein Name ist Sabine Böhler. Frau Stiegler, jetzt haben wir schon sehr ausführlich über die Ausbildung gesprochen. Sie nennen das die Befähigungsphase. Gehört denn auch zu der Befähigungsphase ein ganz praktischer Teil? Gehe ich denn auch schon im Vorfeld einmal mit zu Familien, die betroffen sind oder zu einem Sterbenden, wo ich direkt spüren kann, ist das wirklich was für mich?
Es ist so, dass wir in dieser Befähigungszeit oder Befähigungsphase, das ist ein begleitendes Praktikum. Das heißt, dass wir also in Kontakt sind, wie der Hospizdienst mit zum Beispiel Schwestern der Sozialstation, die dann einen oder also immer jeweils einen Hospizhelfer mitnehmen in ihre Tour. Und dort, wo eben schwerstkranke und sterbende Menschen sind, werden die Ehrenamtlichen auch mit eingesetzt. Manche machen ihr Praktikum auch im Pflegeheim. Das sind ja viele Menschen, die lange sterben. Also ein Langzeitsterben ist ja auch in den Pflegeheimen, gerade bei Demenzpatienten oder Bewohnern, die an Demenz erkranken.
Wenn Sie von Langzeitsterben denn sprechen, sagen Sie uns nur so einen Zeitraum, dass wir es einordnen können.
Also wir begleiten oft Menschen über 2, 3 Jahre, vier Jahre.
Also nicht Wochen, nicht Tage,
auch,
Jahre.
Auch.
2, 3 Jahre.
Zum Beispiel im Krankenhaus ist es oft so, dass wir die letzten Stunden und Tage dort sind. Also je nachdem, ja. In Familien, also so der Durchschnitt ist oft dann 2 bis 6 Wochen im häuslichen Bereich. Sehr unterschiedlich.
Ja. Aber das halte ich jetzt auch für eine wichtige Information noch einmal, Frau Stiegler, dass man wirklich Mut haben kann, sich an sie zu wenden, auch wenn man nicht weiß, wann der Vater heimgeht, der Ehemann, die Mutter, der Bruder, wo man auch immer, in welchem Angehörigen man gerade konfrontiert ist mit dem Abschied nehmen und vielleicht auch überfordert ist in der Begleitung. Während des Praktikums, was sind denn da wichtige Inhalte, auch die vermittelt werden?
Es ist so, dass zum einen, es ist so, dass im Praktikum muss man auch sehen, dass die Hospizhelfer teilweise ja überhaupt keine Erfahrung haben vom Bereich Pflege oder kranker Mensch. Es gibt Hospizhelfer, die haben noch nie einen Menschen, einen bettlägerigen Menschen gesehen. Also die wissen überhaupt nicht, wie ein Pflegebett funktioniert. Ja, und es gibt aber Hospizhelfer, die sind aus der Pflege. Also wir haben Hospizhelfer, die sind, es ist Pflegepersonal, das jetzt im Ruhestand ist und wo von der Motivation her sagt, ich wollte immer in Ruhe und mit Zeit Sterbende begleiten. Und Hospizhelfer, die jetzt eine Pflegeerfahrung haben, werden dann wahrscheinlich, also gehen bei uns jetzt eher auf die Palliativstation, um dort ihr Praktikum zu machen, einfach grundsätzlich, egal welche, mit oder ohne Erfahrung. In der Pflege ist es so, dass sie einfach auch hinspüren, wie sieht es überhaupt aus? Wie kann ich jetzt die Dinge, die ich in meinem Vorbereitungsseminar lerne zum Thema Gesprächsführung, wie kann ich das anwenden? Also so, dass sie diese Inhalte, die in den Vorbereitungsseminaren stattfinden, umsetzen. Etwas üben in der Form, dass sie es bewusster machen. Nicht, dass sie jetzt da stehen mit ihrem Heft und sagen, ja, jetzt muss ich das machen und das, sondern dass sie merken, wie sich im Laufe der Zeit eine Haltung entwickelt durch diese Seminare, die wir im Vorfeld machen.
Da kommen wir vielleicht auch noch mal zu dieser wichtigen Frage, was es für Sie bedeutet, Menschen zu begleiten.
Was es für mich persönlich bedeutet, Menschen zu begleiten, es ist zum einen, dass es mir Lebenskraft schenkt. Es ist für viele sehr verwunderlich, weil ich auch in der Zeit, wenn mir ein Mensch erlaubt, in seinem Sterben, in seiner Zeit des Sterbens und auch dann im Moment des Todes dabei sein zu dürfen, ja, ich bekomme dann so einen Hauch von der Ewigkeit oder wie es sein könnte. Es macht überhaupt keine Angst. Macht keine Angst, im Gegenteil, es gibt Kraft.
Und das ist auch sicherlich etwas, was Sie auch weitergeben können an alle Menschen, die sich interessieren, die sagen, vielleicht ist das auch ein Dienst für mich. Also es ist nicht nur ein zehrender Dienst, sondern er gibt eine Kraft, vielleicht eine Kraft, die man erstmal so weltlich gar nicht so recht nachvollziehen kann, wenn man sich mit dem Thema Sterben, Krankheit und Sterben auch noch nicht so die Chance hatte, sich damit auseinanderzusetzen. Kommen wir jetzt noch zum Abschlussgespräch. Das ist auch in der Hinführung zu dem Beruf, zu der ehrenamtlichen Tätigkeit, dass man dann als Hospizhelfer tätig ist, gehört ein Abschlussgespräch dazu. Gehört zu dem Abschlussgespräch auch nochmal so die Frage auch für den, der sich vorbereiten lässt, bin ich wirklich geeignet dafür?
Also es ist so, wir haben ein Abschlussgespräch, aber natürlich haben wir auch Zwischengespräche. Da merkt man dann schon, also schon oft im Vorfeld, wenn jetzt jemand nicht geeignet wäre. Ne? Aber letztendlich das Abschlussgespräch dient dazu, mal zu gucken, mal zu schauen. Also es hat das Ziel letztendlich, die Möglichkeiten anzuschauen, wie schaut das weitere Engagement aus von dem ehrenamtlichen Menschen. Und das Engagement kann verschiedene Dinge beinhalten. Das eine ist zum Beispiel, manche sagen, ich habe überhaupt keine Angst, Menschen zu begleiten, die sich in der Finalphase befinden. Also sprich die letzten Stunden oder die letzten 2-3 Tage. Da verändert sich der Mensch ja in seiner Körperlichkeit, in seiner auch in seiner psychischen Dimension. Und da sagen manche, da habe ich gar keine Angst, da gehe ich gerne mit hin. Andere wieder sagen, ich brauche einfach wesentlich mehr Zeit, um einen Zugang zu finden. Also ich hätte lieber eine Langzeitbegleitung, mehrere Wochen, sodass ich mich langsam hinschnuppern kann. Es geht um das Thema Zeit. Wie habe ich Zeit überhaupt? Mein Zeitbudget, es verändert sich ja auch immer bei den Menschen. Wir leben heute in einer schnelllebigen Zeit mit hohen Anforderungen. Ob es ist, dass die Kinder einfach mehr Zeit brauchen oder man hat überraschend den Pflegefall selbst zu Hause oder die Arbeit verändert sich. Und das sind so Dinge, wo wir einfach hingucken, wo will ich mich hin engagieren. Mhm. Also mehr patientennah oder patientenfern gibt es auch die Möglichkeit.
Und Sie haben auch noch angeschnitten, dass ich dennoch nebenher beruflich tätig sein kann. Also es gibt auch Hospizhelfer, die mehr so zu den Feierabendzeiten oder am Wochenende tätig sind.
Ja, das gibt's auch. Und das, wir brauchen ja im Endeffekt alle Facetten. Wir brauchen mal eine Nachtwache, dann morgens auch. Zum Beispiel, wenn wir haben Hospizhelferinnen, das sind junge Frauen, die haben kleine Kinder. Die können zum Beispiel ganz gut, wenn Grundschule, ne, wenn die Kinder Grundschule sind, die können grundsätzlich vormittags 3-4 Stunden oft machen.
Das heißt also, wenn ich Ihre Hilfe in Anspruch nehme oder die Hilfe eines Hospizdienstes, kann es schon sein, dass ich im Laufe der Zeit so 2-3 Hospizhelfer oder mehr kennenlerne?
Nein, also es ist so, dass wir grundsätzlich erstmal einen Hospizhelfer einsetzen. Deswegen ist so wichtig, dass die Koordination das Erstgespräch macht, um einfach zu gucken, wie ist das Bedürfnis. Also wie viel Zeit, Budget brauchen die Leute auch, beziehungsweise welcher Hospizhelfer passt überhaupt vom Charakter her dazu. Ja, und da gibt es so kleine Stichwörter und dann weiß ich, ja, da passt jetzt die oder der Hospizhelfer gut rein. Ne? Geht es um Lebensgeschichte, biografische Daten, ne, um diese Dinge. Und dann ist es so, dann gucke ich nach dem Zeitbudget. Ne? Und es ist oft gar nicht so zeitaufwendig. Es kann zeitaufwendiger werden. Und da in dem Moment schauen wir dann schon, wen können wir mit rein tun. So ist es auch, dass ein Hospizhelfer, der noch keine Begleitung gemacht hat bei uns oder vielleicht noch nie eine Sterbebegleitung gemacht hat, immer ein erfahrener Hospizhelfer mit an der Hand ist. Sprich, am Ende des Vorbereitungsseminars ist es so, dass Patenschaften verteilt werden. Also so, dass ein erfahrener Hospizhelfer in Anführungszeichen einen Neuling dazu bekommt und die dann eventuell zu zweit in die Begleitung gehen.
Und diese Ausbildung, wir haben es in verschiedene Phasen eingeteilt, nämlich so eine Informationsphase,
Klärungsphase,
die Befähigungsphase, also die Ausbildung an und für sich, also die Hinführung zu dieser Tätigkeit mit einem Praktikum und dann das Abschlussgespräch, die Patenschaft. Ist es vereinheitlicht im gesamtdeutschsprachigen Raum, diese Ausbildung, also, oder diese Hinführung?
Doch, es ist schon vereinheitlicht oder man möchte es so haben. Und zwar ist es unter dem Deutschen Hospiz- und Palliativverband e.V. Das ist quasi der Dachverband. Der hat seinen Sitz in Berlin. Und es ist so, dass wir hier in Bayern oder auch in Baden-Württemberg, jedes Bundesland hat also Landesarbeitsgemeinschaften. In Bayern heißt es zum Beispiel Bayerischer Hospizverband. Und weil das Netzwerk nicht nur Familie und Angehörige betrifft, sondern bundeseinheitlich passieren soll, geschehen soll und muss, ist es so, dass auch überregional eine Vernetzung da ist. Und da ist der Vorschlag ganz klar, mindestens 100 Stunden Ausbildung, Vorbereitungsseminar.
Also kann ich davon ausgehen, wenn ich einen Hospizhelfer mit Einweihe in mein Leben, mit in meinen Lebensbereich reinnehme, der ja doch sehr intim ist, kann ich davon ausgehen, dass diejenige eine gute Ausbildung genossen hat.
Müssten Sie, könnten Sie, ja.
Jetzt würde mich mal interessieren, Frau Stiegler, welche Fragen nun unsere Hörer haben. Unser Thema heute ist die Hospizarbeit. Wir haben der Sendung den Titel gegeben, Begleiten im Leben und im Sterben. Unser Gast ist Irene Stiegler. Sie selbst ist Leiterin des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsstelle der Malteser in Eichstätt. Das heißt also, sie führt die Erstgespräche mit Angehörigen, hat also Erfahrungen, tiefe Einblicke schon in Familien. Sie macht diesen Dienst, sie ist im Bereich der Sterbebegleitung jetzt schon seit 20 Jahren tätig, aber sie bildet auch aus. Das heißt, sie bereitet Menschen auf die Hospizarbeit vor. Gleich geht es weiter mit unserer Sendung Hospizarbeit begleiten im Leben und im Sterben bei Radio Horeb. Willkommen im Programm von Radio Horeb, Begleiten im Leben und im Sterben. Unser Thema heute, es geht um die Hospizarbeit. Ich habe Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, sich in die Sendung mit Ihren Fragen, mit Ihren Anregungen einzubringen. Und ich darf als erstes eine Hörerin begrüßen, Frau Detners. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, guten Morgen. Ich bin am Rande von der Diözese Eichstätt und ich hätte jetzt die Frage, wird denn auch geholfen bei der Patientenverfügung, dass man das einmal macht? Es ist ja immer bei der Patientenverfügung, es geht ja immer nur um das Weltliche, um das Geld und was zum Vererben hast und.
Nein.
Aber dass das Religiöse und das Sterben begleiten und was man dafür für religiöse Vorstellungen hat, da bin ich.
Sind überfordert, ne? Manchmal.
Ja, so unschlüssig.
Ich sage das jetzt ganz kurz, die Patientenverfügung hat nichts mit Geld zu tun. Die Patientenverfügung bezieht sich auf den Zeitpunkt ihres Sterbens, also wie sie ihren Sterbeprozess gestalten möchten. Und Geld betrifft ihr Testament oder die Vorsorgevollmacht.
Ja.
Und die Betreuungsverfügung, das ist wichtig zur Patientenverfügung. Sie brauchen eine Betreuungsverfügung, wenn Sie selber nicht mehr in der Lage sind, sich zu artikulieren, welche Wünsche und Bedürfnisse Sie haben in der Zeit des Sterbens, dann muss dieser oder sollte eben dieser Betreuer, den Sie auswählen, quasi Ihre Stimme sein. Das ist jetzt ganz grob. Also Sie könnten sich zum einen an Ihr Landratsamt wenden, an die Betreuungsstelle, die haben Patientenverfügungen, oder an das Bayerische Staatsministerium Justiz. Da gibt es das zum Herunterladen im Internet. Kostenlos.
Ja, ich habe es ja vor mir liegen, aber so unglücklich. Ich weiß es nicht.
Es gibt Betreuungsstellen vor Ort, also wer im Landratsamt. Da können Sie einen Termin vereinbaren oder bei einem Notar, bei einer Notarin, beim örtlichen, die machen das dann. Oder die Hospizinitiative kennt jemanden. Ja?
Gut, dann okay. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute.
Auf Wiederhören.
Frau Nissen aus Freiburg, jetzt grüße ich Sie ganz herzlich.
Hallo, guten Morgen, guten Tag.
Guten Morgen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die gute Sendung. Ich meine aber doch zwei Punkte noch zufügen zu müssen. Das eine, ich lebe selber im Pflegeheim schon und weiß und kenne da bestimmte Probleme einfach. Zum Beispiel bei Angehörigen, die evangelisch sind, aber der sterbende katholischen als Beispiel, dann dieses Hinweisen, wie kostbar für den Sterbenden so eine Krankensalbung ist, ja, und die Beichte und dieses Versöhntwerden
genau.
mit Gott. Also das halte ich für ungemein wichtig. Denn und selbst wenn die Sterbenden nicht davon anfangen, also einfach, dass man denen Hilfen gibt. Ich habe es ein paar Mal gemacht und da haben so Ehefrauen, evangelische, die waren dann sehr, sehr dankbar, haben mich nach dem Tod dann umarmt und sagen, Gott sei Dank, er ist in Frieden gestorben. Ja?
Frau Nissen, diese Anregung können wir uns auch so als Teilnehmende vielleicht auch zu Herzen nehmen, wenn wir involviert sind,
aber
zufällig.
Ja.
in einem Pflegeheim.
Und als zweiten Punkt meine ich, halte ich für unerhört wichtig, auch ich habe es bei meiner Mutter schon gemacht, dieses Sprechen über die letzten Dinge.
Ja.
Und zwar speziell jetzt mit Hilfe von Bildern. Ich habe zwei Bilder, die ich besonders nennen möchte, die ganz biblisch sind. Einmal das vom Hieronymus Bosch, wo das gezeigt wird. Der hat es vor 500 Jahren ja schon gesehen, war sicher in einer Vision, wie der Mensch geführt wird in das Licht hinein. Das ist wie ein großes Tunnel und da kniet vorne der Engel mit dem Sterbenden und er wartet praktisch und dann geht er durch und ich sage dann dem anderen und sicher der meiner sterbenden Mutter, schau, da führt dich Gott hin und am Ende steht im hellen Licht dann Gott, der erwartet dich, der freut sich, wenn du kommst. Ein zweites Bild ist von, heute haben wir es gehört, dass ein Tag ist, von Fra Angelico, der Maler, der selig gesprochen ist auch, und der hat ein wunderbares Bild vom jüngsten Gericht und da den Ausschnitt, wo diese Tanz der dieser Reigen, in dem Mönche und Frauen, also ich freue mich, dass vor vielen Jahrhunderten auch Frauen mitgemalt worden sind und also ganz normale Männer auch im Engelreigen, in der Freude im Paradies und auf einer Seite oben links, da sind da knien zwei und die schauen ins helle Licht, ja, und dass man dann spricht mit dem Sterbenden, schau, da darfst du Gott schauen, du darfst, kannst mit ihm sprechen, er wartet auf dich, er nimmt dich in seine Arme und er ist ganz glücklich, wenn du da bist, diese Freude, dann ist das Sterben nicht so hart und vielleicht auch dann ruhig nur sagen, bei solchen, die noch, bei solchen Sterbenden, die noch am Fegfeuer, die das so, die Angst haben vor Hölle und so, dann einfach sagen, du, das heißt ganz einfach, Gott wird uns fragen, hast du dem und dem Gutes getan und du hast ja viel Gutes getan. Und so dieses tröstende, positive, also ich muss offen bekennen, ich habe keine Angst vor dem Sterben, ja. Und das habe ich auch meinen Enkeln gesagt, habe gesagt, ich lebe gern mit euch, aber ich weiß, da drüben am anderen Ufer, da ist Gott und der erwartet mich. Mhm. Und in seinen Armen darf ich leben dann, ja?
Ja.
Also ich halte das für sehr, sehr wichtig auch, ja?
Ja, das stimmt.
Dankeschön, Frau Nissen, für diesen wichtigen Beitrag. Ja. Vielen Dank.
Bitte.
Alles Gute für
danke,
Sie. Auf Wiederhören.
Danke.
Ja, nun möchte ich gerne mit Anna-Maria sprechen und Sie zu Wort kommen lassen. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Frau Stiegler.
Grüß Gott.
Ganz herzlichen Dank und vergelt's Gott für diesen wertvollen Vortrag und überhaupt für die ganz alle wertvollen Sendungen, die vom Radio herabkommen. Ich hab selbst das Glück gehabt, ein Seminar mitzumachen, ein Hospizseminar. Und da war ich schon 69 und es hat mir sehr viel gebracht. Ich hatte zwar im Voraus, ich war nicht mehr körperlich, war ich nicht mehr so fit, dass ich auch im Voraus sagen konnte, ich kann eine Begleitung durchführen anschließend nach dem Seminar. Aber die Leiterin hat mich trotzdem mitgenommen. Also ich konnte diesen Seminar gut durchhalten und habe dann anschließend aber bei meinen Verwandten und Angehörigen diese Erfahrungen und diese wertvollen Erfahrungen einfach einsetzen können. Auch für mich selbst ist ein sehr großer, wertvoller Bereicherung war das gewesen, ist heute noch. Ich kann das für mich immer wieder verwerten. Ich konnte die also keine amtlichen Ehrendienste machen, weil ich das so körperlich nicht in der Verfassung war, aber immer im Umfeld bei Krankenbesuchen und so kann ich immer wieder diese Erfahrungen einbringen. Und das ist so wertvoll. Ich kann nur Leute, die einigermaßen Zeit haben und Gespür dafür haben, animieren, so ein Seminar mitzumachen. Es ist eine ganz wunderbare Bereicherung. Das wollte ich Ihnen sagen und herzlichen Dank nochmal für Ihren persönlichen Einsatz.
Ich wollte auch nur noch sagen, auch wenn Sie selber in dem sind keine Sterbenden begleitend durch den Hospizdienst. So tragen sie ja dann, und sie sagen das auch, sie tragen ja den Hospizgedanken hinaus ins Gemeinwesen und sie leben ihn ja auch. Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Beitrag auch, das zu tun. Und da sage ich Danke an Sie, dass Sie es tun.
Auf Wiederhören. Ja. Dankeschön, Anna-Maria. Ja, das war Frau Anna-Maria. Nun darf ich ganz herzlich auch eine Namensvetterin, nämlich Maria aus München, herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler. Ich höre gerade die Sendung und habe mich da jetzt eingeklickt, weil mir auch einiges dazu eingefallen ist. Und zwar folgendes.
Könnten Sie bitte deutlicher in den Hörer sprechen? Ja. Maria, so, jetzt hören wir Sie alle.
Zugedeckt gehabt. Ja. Ich war voriges Jahr, das sind jetzt 8 Monate, durch eine Bekannte, die hat mich auch zur Patientenverfügung eingetragen und auch für die andere Verfügung, also Vollmacht. Und da, wie gesagt, ich war in Großhadern, habe sie immer besucht. Sie war auf der Palliativstation und dann habe ich auch mitbekommen, wie es langsam zu Ende gegangen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gegangen ist. Wie gesagt, ich habe dann trotzdem, ich bin immer hingegangen und habe auch mit ihr kurz gesprochen, habe gebetet mit ihr. Sie hat ja nichts mehr reden können. Das war ja noch das Schlimmste an der ganzen Sache. Die war ja 8 Tage nur da gelegen, hat nur geatmet. Ich glaube, das ist ja also üblich. Ich habe das mal bei meiner Mutter erlebt, da war es auch so. Und wie gesagt, ich wusste auch nicht, wie es bei ihr so im Glaubensleben aussieht. Ich habe gewusst, dass sie nie in die Kirche gegangen ist. Und das hat mich immer schwer bedrückt. Hm. Ne? Sie war zum Beispiel in Bad Drissel 2 Monate. Da war Angebote, da war jede Woche Angebote für Krankensalbung. Mhm. Ja. Ich kann ihr das schlecht aufnötigen. Das muss dann schon vom Patienten selber kommen.
Und da sind wir gerade auch bei diesem Thema, Frau Stiegler, wo Sie auch sagen, wo Sie auch vorbereiten hin in der Hospizausbildung, nämlich wie gehe ich um mit Menschen und deren Glauben und ja, deren Wünsche und auch Nichtwünsche, auch wenn ich weiß, das würde ihm jetzt gut tun und das wäre wichtig.
Weil es eben oft mir gut tut, ne? Aber der andere darin keinen Sinn sieht und ihm dann etwas aufzuzwingen, das ist dann nicht gut, das geht nicht.
Und geben Sie dann auch Ihren Hospizhelfern den Tipp, einfach für denjenigen weiter zu beten, weil ich sage mal, das ist ja nicht verboten.
Nee, das ist ja, es ist zum Beispiel so, ich sage zum Beispiel auch, sage ich, wenn du das Bedürfnis hast, dass du jetzt das Gefühl hast, ja, er müsste es tun oder eine Krankensalbung oder ein Gebet und er will es nicht oder es ist einfach nicht sein Weg. Er hat vielleicht einen anderen Weg. Also man muss auch sagen, die wenigsten wollen es nicht. Ja, also die meisten finden schon einen Zugang, einen spirituellen Zugang. Ob es ein Gebet ist, ob das katholisch, evangelisch, weltlich ist. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Aber ich sag, vielleicht in dem Moment gibt dir dann Kraft, dass du sagst, ich habe das Bedürfnis zu beten. Du betest in dem Moment für dich. Beziehungsweise du betest für den Menschen, der hier liegt oder den du begleitest, dann hast du wieder die Kraft, um das weiter auszuhalten, dass es eben so ist, wie es jetzt ist. Also das gibt uns ja selber Kraft. Mhm. Ja.
Maria, ist Ihnen so mit der Antwort ein Stück weit auch?
Ja, so hab's ich auch gemacht zum Teil.
Schön.
Ich habe es genauso gemacht. Schön. Wie gesagt, ich habe hier die Patientenverfügung gehabt und dann habe ich dann mitgenommen. Da muss man alles durchlesen, was da alles drinsteht. Und da stand auch, alles war angekreuzt mit ja. Ich habe sofort mit einem Blick übersehen, ja, wünschen Sie geistlichen Beistand. Mhm. Und da war weder ja noch nein eingekreuzt. Mhm.
Vielleicht war sie sich einfach nicht sicher.
Ja, die war sich noch nicht sicher.
Ja.
Und wie gesagt, wie ist dann wirklich? Also ich habe auf jeden Fall noch veranlasst und es hat auch alles noch geklappt. Mhm. Auch wenn sie schon teilnahmslos und praktisch dem Sterben nahe gewesen ist, es war ja dann auch so, dass ich noch dem Pfarrer von Großhadern, vom Klinikum, dann noch herbeirufen konnte über die Schwestern von der Palliativstation und da hat sie noch die letzte Ölung bekommen. Mhm. Also da war ich ja sehr froh. Sie, und das hat nicht lange gedauert und da ist sie in die Ewigkeit. Mhm. Aber das vergesse ich auch mein Leben lang nicht. der Geistliche war gerade aus der Tür raus, die Verwandten, also ihre Verwandten, wir saßen noch so da, auch im Gebet versunken, und plötzlich richtet sie sich auf mit großen Augen und schaut uns alle der Reihe nach an und fällt zurück und stirbt. Also ich sag's Ihnen, das hat mich sehr, also da war ich sehr nachdenklich nach der ganzen Geschichte.
Ja, gut, Frau Maria, danke schön.
Und ich habe jetzt wieder so was Ähnliches, wo auch eine Bekannte schwer krank, die liegt raus bei den Barmherzigen Brüdern, und da kommt mir auch sowas entgegen. Die hat auch schon gesagt, Maria, bet für mich. Die ist evangelisch und aus der Kirche ausgetreten.
Aber Frau Maria, wenn ich das so höre...
Ja, ich will aufhören, da bin ich noch mehr drin.
Ja. Frau Maria, aber wenn ich so höre, auch die innere Beteiligung von Ihnen, und sicherlich sprechen Sie jetzt vielen Hörerinnen und Hörern aus dem Herzen, dann kann man ja sagen, Frau Stiegler, wäre vielleicht eine Hospizausbildung angebracht, auch wenn man nicht im Hospizdienst tätig ist?
Ja, die Möglichkeit gibt's natürlich.
Das haben wir ja eben auch von einer Hörerin gehört. Und dass man den Hospizgedanken da weitergibt.
Genau.
Und dass man aber auch Menschen dennoch bei der Hospizausbildung kennenlernt, wo man sagen kann, so, den und den rufe ich jetzt an.
Genau.
Und dem erzähle ich das alles, so wie... Das Herz von Frau Maria jetzt eben war ja voll, auch mit den Erlebnissen.
Maria kann sich ja, wenn sie jetzt zu den Barmherzigen Brüdern in München geht, dort gibt es ja einen ambulanten Hospizdienst.
Also man kann sich auch,
kann
wenn
man
als Außenstehender so involviert ist in einen Pflegefall, immer auch an Hospizdienste wenden und sich Hilfe holen.
Genau.
Ich danke Ihnen ganz sehr, dass Sie unser Gast waren heute. Hospizarbeit begleiten im Leben und im Sterben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten Ihnen die Arbeit, die wertvolle Arbeit der Hospizhelfer näher bringen, Brücken bauen, dass Sie Mut haben, sich an einen Hospizdienst zu wenden, wenn Sie Hilfe brauchen oder auch selbst vielleicht die Ausbildung machen zum Hospizhelfer. Frau Stiegler, danke schön. Alles Gute
Dankeschön,
für Sie. Gottes reichen Segen.
Ja, Ihnen auch. Wiederhören.
Wiederhören. Der Hörerservice, der hält Kontaktdaten für Sie bereit. Die Rufnummer ist die 0700 7525 7525. Oder Sie gehen per Mausklick unter www.horeb.org auf die entsprechende Sendung. Dort können Sie sich dann die Informationen herunterladen. Und für alle Internetbegeisterten, Sie können sich die Sendung downloaden. Sie können sich die Sendung als Podcast herunterladen. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute von Ihnen verabschieden. Haben Sie einen gesegneten guten Tag. Ihre Sabine Böhler.